Normalerweise sprechen wir im Podcast weniger über die aktuelle Situation, sondern über die großen und kleinen Geschichten, über besondere Momente und Erinnerungen. Heute ist es anders. Die Gegenwart fühlt sich ziemlich schwer an. Sportlich hakt es, die Ergebnisse bleiben aus und rund um den Verein wächst die Unruhe. Ist das nur eine schwierige Phase oder steckt die Wormatia in einer echten Krise? Wir sprechen darüber, weil wir gemerkt haben, viele Fans sind unzufrieden mit der sportlichen Situation, den Abgängen in der Winterpause und insgesamt mit dem Auftreten des Vereins. Deshalb heute eine Sonderfolge, 1908, der Wormatia Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast unser erster Vorsitzender Florian Natter. Hallo Florian.
Servus zusammen.
Und natürlich dabei Vorstandsmitglied Christian Bub. Hallo Christian.
Hallo.
Und unser Fanbeauftragter Kevin Edling. Hallo Kevin.
Hallo.
Ja, vielleicht sagen wir gleich zu Beginn, es geht uns nicht darum zu polemisieren. Alle, die sich für die Wormatia engagieren, machen das mit Leidenschaft und das schätzen wir sehr. Wir alle wollen, dass der Verein vorankommt. Gleichzeitig ist es auch wichtig, unangenehme Dinge beim Namen zu nennen. Entwicklungen auf und abseits des Rasens, die manche stören. Deshalb seht diesen Podcast als Plattform an, als kommunikatives Angebot. Kevin, ich habe es schon angedeutet, man hat den Eindruck, dass die Stimmung am Boden liegt. Was hörst du von den Fans?
Ja, genau das, was dein Eindruck ist, nämlich, dass die Stimmung am Boden ist. Ja, ich denke, das lässt sich ja auch relativ gut erklären, einfach durch die sportliche Entwicklung der, ich sag jetzt mal, letzten 8 Wochen oder letzten 12 Wochen vielleicht. Generell aber auch, ich sag mal, die letzten 2-3 Jahre seit unserem letzten Abstieg. Ich sag mal, das ist so das grobe Ganze. Der Wunsch nach Konstanz, ja, in Verbindung jetzt mit den Abgängen wieder im Winter, ne, das ist so diese Gesamtgemengenlage, die sich dann natürlich so in so einer generellen Unzufriedenheit dann eben ausdrückt. Und das ist das, was ich eigentlich ja an allen Ecken und Enden wahrnehme. Aber das, glaube ich, dürfte jetzt in der aktuellen Gemengelage auch niemanden überraschen, ja.
Als Fanbeauftragter bist du auch einer der offiziellen Ansprechpartner sozusagen. Auf welchem Wege melden sich die Leute bei dir?
Boah, also ich habe die Woche bestimmt 5-mal mit verschiedenen Leuten telefoniert, also telefonisch ganz klassisch. Leute rufen mich an oder schreiben mir über WhatsApp, über Instagram, über einen Facebook-Messenger, sprechen mich persönlich an beim Einkaufen. Ja, also das ist wirklich ganz verschiedentlich. Bin da auch für alles offen, kann das auch immer nur als Angebot immer mitgeben, wenn jemand was auf dem Herzen hat. Oder auch umgekehrt, ich meine, es geht ja nicht nur darum, Kritik zu äußern, sondern vielleicht im Idealfall auch ja irgendwie was mit auf den Weg zu geben, was man vielleicht besser machen kann, auch ich oder der Verein. Ja, ist da jeder Kanal offen, sagen wir es mal so.
Ja, Florian, was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Wir sind da, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Ich meine, ich bin zwar jetzt Vorsitzender des Vereins, aber in erster Linie bin ich auch Fan dieses Vereins. Insofern sind wir ja auch nicht zufrieden. Meine Aufgabe oder unsere Aufgabe im Vorstand ist es natürlich, emotionsfrei, sondern zu agieren und rational. Wir haben in manchen Dingen vielleicht natürlich auch einen gewissen Wissensvorsprung. Die eine oder andere Sache können wir vielleicht auch in dem Podcast heute ein bisschen aufklären. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Vereinsarbeit ist eigentlich immer Krisenarbeit. Ja, also gute Zeiten sind eher selten in einem Verein, sondern im Grunde sind wir den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwo Sachen zu bereinigen. Mal einen kurzen Einblick, damit die Leute vielleicht auch mal außerhalb des ersten Mannschaftsgefühls miterleben, was so krisenmäßig jede Woche so anfällt. Also allein die letzten 14 Tage. Ein Bus ist kaputt gegangen, muss ein neuer beschafft werden, der muss bezahlt werden. Wir wurden mit einem KI-Video unter Druck gesetzt, dass wir einen Aktiv aus der Jugend sozusagen rausschmeißen. Das wurde dann auch noch an den Verband geschickt. Also solche Sachen, die man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen kann, treten auch täglich auf. Insofern sind wir geschult, aber natürlich im Fokus steht die erste Mannschaft und das ist bei uns natürlich auch im Fokus. Insofern ja, ist die Stimmungslage momentan angespannt, aber wir müssen ja daran arbeiten, dass es besser wird.
Ja, toll auch, Florian, dass du zu uns in den Podcast kommst, es von dir aus auch proaktiv angeboten hattest. Du sagst, man muss emotionsfrei rangehen bei einer so hochemotionalen Sache. Wie schafft man das?
Ich bin eher einer, der sowieso rational an Sachen rangeht. Beim Fußballspiel selbst bin ich allerdings auch nicht frei von Emotionen. Das gehört einfach dazu. Ich glaube, man soll gewisse Entwicklungen, Sachen immer erstmal sacken lassen. Ja, nie, ist ja immer so der Trieb, sofort per E-Mail zu antworten. Ist ein guter Ratschlag, einfach mal einen Tag zu warten. Dann sieht man manche Sachen auch ein bisschen anders. Aber, und das will ich ja auch gar nicht beschönigen, es gibt Entwicklungen, die momentan nicht so sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Es gibt aber auch viele gute Entwicklungen, die jetzt vielleicht so nicht im Fokus bisher stehen. Insofern ist die Aufgabe, das immer Gesamtheit zu betrachten und an den Schwachstellen zu arbeiten.
Ja, Christian, du hast als Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit ja die große Herausforderung, das alles zu kommunizieren. Wie gehst du daran? Du willst natürlich viele Infos nach außen bringen. Gleichzeitig kannst du auch nicht immer alles kommunizieren. Wie machst du das?
Also ich versuche in Meldungen, die wir machen, möglichst viel Info reinzupacken. Also nicht einfach nur, ich sag jetzt mal, hier ist ein neuer Spieler und herzlich willkommen. Und außerdem haben wir noch den Abgang. Ich versuche zumindest mal noch ein bisschen Beweggründe oder noch Zitate reinzupacken, so ein bisschen zu antizipieren, was könnte die Leute interessieren. Und manchmal ist es aber auch tatsächlich so, ich stimme mich ja dann auch immer ab, dass es dann heißt, die Info vielleicht jetzt eher nicht oder mal nicht so prominent. Ja, ist immer ein bisschen Spagat, weil es ja auch jetzt gerade, wenn es um Abgänge geht zum Beispiel, sind ja auch viele Dinge dabei, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, wie es zu einer Entscheidung gekommen ist oder so, oder was Beweggründe sind. Nicht unbedingt immer, um den Verein in einem besseren Licht stehen zu lassen, sondern auch, um den Spieler zu schützen. Ne? Das kommt durchaus auch öfters mal vor.
Man sieht auch immer wieder im Netz, Christian, dass du dich zu Wort meldest, dass du Dinge erklärst, versuchst gerade zu biegen. Warum ist das dir ein Bedürfnis? Warum ist es dir wichtig?
Ich mache das eigentlich gar nicht mehr so aktiv, finde ich jetzt halt so. Ich sag mal so, früher habe ich das deutlich umfangreicher und öfter gemacht, habe dann aber gerade in einer Winterpause, die Winterpause ist nämlich immer so eine schwierige Zeit, da war ja, da tut sich nicht viel, da gibt's nichts Neues, ne? Sonst hat man ja jede Woche ein neues Ergebnis und dann kommt man ja auch mal ins Grübeln, ne? Und stellt Dinge in Frage und ne, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich das? Da bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, auch meine Forenaktivitäten runterzuschrauben, gerade um ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, weil ich gemerkt habe, das tut mir sonst nicht gut und würde meine Wormatia-Karriere absehbar beenden wahrscheinlich, weil ich dann einfach sage, so jetzt langt's. Ja, aber trotzdem, wenn ich was lese, wo ich dann weiß, das ist falsch oder das ist eine falsche Darstellung oder das ist eine unfaire Darstellung, dann kriege ich dann schon nochmal rein, weil ich denke, okay, das will ich jetzt nicht einfach so stehen lassen. Ja. Aber es ist nicht mehr so, dass ich wie früher, also um ein Beispiel zu nennen, früher hatte ich Push-Nachrichten auf meinem Smartphone für jeden einzelnen Facebook-Kommentar. Ihr könnt euch vorstellen, wie das war an Heimspieltagen zum Beispiel, wo ich ja dann die ganze Zeit, weil ich ja beschäftigt bin, nicht drauf gucke und ich komme dann heim. Es verbindet sich wieder mit dem WLAN und mein Handy brummt 30 Sekunden lang. ja, und das ist dann etwas, was dann halt wirklich ungesund war, weil ich halt wirklich dachte, okay, ich muss über jeden Kommentar informiert sein, um notfalls eingreifen zu können. Und heute mache ich es so, wenn ich weiß, ich habe jetzt gerade eine Meldung abgesetzt, die zu Emotionen führen wird, dann gucke ich auch durchaus erstmal am nächsten Tag oder am übernächsten Tag rein, wie da die Reaktionen sind.
Florian, wie intensiv verfolgst du, was im Netz geschrieben wird? Das ist ja durchaus konstruktiv und positiv, mitunter aber auch durchaus platt.
Ich muss sagen, ich bin nicht sehr häufig in Social Media unterwegs. Ich sage immer, ich kriege meinen Tag auch so ganz gut voll. Ich kriege natürlich immer mal was auch geschickt, da bin ich auch dankbar, weil prinzipiell interessiert mich natürlich schon auch die Meinung der Fans oder anderer, weil oft sind es ja auch konstruktive Vorschläge dabei. Aber wie gesagt, Social Media ist jetzt nicht mein Home-Turf, insofern bin ich da jetzt auch nicht allzu oft selbst unterwegs.
Ja, Kommunikation, ein ganz großes Schlagwort. Wir wollen versuchen, auch einige Fragen der Fans einzubinden. Kevin, du hattest vor wenigen Tagen einen Aufruf gestartet. Wie war die Resonanz?
Ja, die war durchaus gut. Also es sind Einige Fragen an mich herangetragen worden. Ich glaube auch auf den verschiedensten Kanälen. Ich meine natürlich mit einer gewissen Überschneidung logischerweise, weil die Fans treibt natürlich ganz oft auch das Gleiche um. Das ist ja völlig klar. Es ist ja auch wenn wir, sag mal, die Fans jetzt keine homogene Masse sind, sind es ja trotzdem, sag mal, ganz oft die dieselben Themen, die Leute umtreibt und dann natürlich auch in der Konsequenz quasi dieselben Fragen, die sich daraus eben ergeben. Ne? Also Resonanz war gut und das finde ich auch gut. Und ich finde es auch gut, dass der Florian da heute dabei ist und sich da quasi zur Beantwortung auch zur Verfügung stellt, weil ich glaube, das ist wichtig, dass die Kommunikation da einfach in beide Richtungen gut läuft, ja.
Ja, Kevin, bevor wir auf die Fanfragen kommen, du hattest dieser Tage auch mit Aydin Ay telefoniert. Ein sportlicher Leiter, der sich beim Fanbeauftragten meldet. Schon ein gutes Signal, oder?
Ja, absolut. Aber das ist auch wieder das Thema, ne? Kommunikation muss in alle Richtungen laufen. So ein Verein ist ja nie eindimensional. Jeder hat seine Rolle. Ich glaube natürlich, ich meine, die Themen, die auf dem Tisch liegen, die auch jeden Fan interessieren, die sind ja, glaube ich, jetzt mittlerweile auch hinlänglich alle bekannt. Da sind wir wieder so beim Eingang der Sendung, Thema Unzufriedenheit. Und da ist es natürlich auch immer wichtig, möglichst viele Perspektiven einzufangen und sich anzuhören. Und da war ich auch durchaus dankbar, dass er sich da die Zeit genommen hat und ja, sich da auch ein bisschen erklärt hat, wobei er ja da quasi gar nicht, ich bin ja gar nicht in der Position, dass er sich mir gegenüber äußern muss, ne? Aber es hilft vielleicht. Oder vielleicht auch nett, ja, das ein oder andere vielleicht auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da im Gespräch bleibt in alle Richtungen.
Wie lange habt ihr telefoniert?
Das war, glaube ich, über eine gute Stunde bestimmt. Also Stunde, anderthalb, irgendwie sowas.
Ja, lass uns doch auf einige Fragen eingehen, die die Fans gestellt haben. Wo hast du den Eindruck, was ist besonders relevant, was wollen sie unbedingt wissen?
Ja, also ganz allgemein kann man natürlich so sagen, die kurz- und langfristige Entwicklung des Vereins, sportlich, finanziell, das ist so das Thema, was die Leute umtreibt. Aber natürlich auch jetzt brandaktuellen Themen, ne? Damit würde ich vielleicht auch einfach mal starten. Also eine Frage, die quasi immer wieder kam, ist, warum gibt man in der Winterpause Spieler ab? Und das kann man ja tun aus verschiedensten Gründen. Aber warum holt man dann auch keinen adäquaten Ersatz? Na, das ist vielleicht so die Anstiegsfrage, lieber Florian.
Ja, gerne. Ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Fangen wir mal bei einem normalen Spieler an. Auf Altin gehen wir vielleicht nachher nochmal ein. Wir haben in der Vergangenheit, und das mit den Abgaben in der Winterpause ist ja jetzt relativ neu, in der Vergangenheit hat die Wormatia eigentlich die Verträge dann immer bis zum Saisonende durchgehalten. Macht aus beiderseitiger Sicht wenig Sinn. Insofern sind wir eigentlich seit letztem Jahr dazu übergegangen, dann auch auf die Spieler konkret zuzugehen, wo es sportlich nicht passt. Jetzt kann man natürlich im Vorfeld sagen, ja, warum wurden die überhaupt verpflichtet? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Am Ende muss man aber auch, glaube ich, so fair sein. Auch in der Bundesliga ist das gleiche Prozedere. Und da sitzen ganze Scouting-Mannschaften und in der Winterpause werden Spiele abgegeben, weil es sportlich nicht passt. Dass es bei uns jetzt in den letzten zwei Jahren sicherlich mehr waren, als wir uns gewünscht haben, das spiegelt natürlich irgendwo auch die sportlichen Ergebnisse wider. Warum haben wir keine neuen geholt? Ich glaube, wir haben mit Jabez natürlich schon einen neuen geholt. Wir haben mit Felipe aus der A-Jugend jemanden, der im Grunde schon fast als fester Bestandteil der Stammelf zählt, den wir hochgezogen haben. Und jetzt mit Kerem haben wir natürlich auch nochmal jemanden geholt. Also ganz ist es nicht. Wir haben insgesamt netto, nicht mich verrechnen, ich glaube drei netto weniger. Der Kader war allerdings jetzt auch so, dass es das verkraftet wird. Und die Idee ist ja weiterhin dann auch von unten Spieler hochzuziehen. Wir haben natürlich jetzt in der zweiten Mannschaft eine erfreuliche Situation, dass es für die zweite Mannschaft dieses Jahr wirklich um was geht. Insofern wollen wir da natürlich möglichst wenig eingreifen, weil das ist natürlich das Hauptziel sportlich, dass die zweite Mannschaft aufsteigen wird. Beim Thema Altin ist es so, da kann ein Verein eigentlich immer nur verlieren. Ja, also wenn drei Tage vor Transferschluss oder vier Tage, jetzt nagelt mich bitte nicht auf den Tag fest, der Kapitän auf uns zukommt und sagt, er möchte unbedingt den Verein verlassen, was sollen wir da am Ende machen? Altin hat sich immer vorbildlich verhalten. Insofern gab es von unserer Seite sowieso erstmal gar keine Intention, ihn abzugeben. Aber als Verein hast du dann zwei Möglichkeiten. Entweder ziehst du es durch und gibst ihn nicht ab. Dann hast du eventuell Glück und der Spieler kann über seine Enttäuschung hinwegschauen und gibt weiterhin Vollgas. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, und das zeigen ja auch andere Beispiele, dass die Leistung dann einfach nachlässt. Und dann müssen wir als Verein halt schauen, was ist für uns sinnvoller. Ich meine, wir sind kein Bayern München, die dann ein Spieler auf die Tribüne setzen kann, sondern wir müssen dann auch wirtschaftlich denken. Und dann geht es halt darum, Altin ist auch ein Spieler, der jetzt eher im oberen Segment gehaltlich angesiedelt war. Und wenn dann man sich auf eine Ablöse einigt, ist das einfach der vernünftige wirtschaftliche Weg. Berechtigter Einwand, der auch an mich gestellt wird, was hättet ihr gemacht, wenn ihr oben mitgespielt hättet? Dann ist die Situation natürlich schon nochmal eine andere. Wie es dann ausgegangen wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber die Situation haben wir ja leider nicht. Vielleicht wäre dann Altin auch gar nicht gewechselt. Wobei bei Altin ist es schon so, er hat da eine berufliche Perspektive. Er hat ja momentan beruflich so ein, zwei Schwierigkeiten auch gehabt. Insofern ist das als Gesamtpaket nachvollziehbar. Und unsere Aufgabe war dann am Ende halt für die Wormatia noch ein Trostpflaster rauszuschlagen, dass wir zumindest von der Seite sagen können, ist leider so zu akzeptieren.
Warst du menschlich enttäuscht von ihm?
Ich glaube, man muss sich lösen von dieser Loyalität der Vergangenheit. Ja, also Spieler sind am Ende irgendwo dann auch Ich-AGs und das ist auch, das meine ich jetzt auch gar nicht negativ. Die Spieler verdienen ja nicht so, dass sie davon leben können. Ja, zumindest bei der Wormatia. Insofern, wenn dann ein Verein kommt, ein Paket zusammenschnürt mit Job und sicherlich auch ein paar Euros mehr, dann muss man da einfach Verständnis dafür haben. Ja, also ich glaube, diese Zeiten, wo Spieler 10, 12, 13 Jahre bei einem Verein waren und auch bessere Angebote ausgeschlagen haben, das gibt's sicherlich noch, aber es ist eher die Ausnahme. Insofern war ich auch nicht enttäuscht. Ich hatte mit Altin selbst mehrere Gespräche das war alles okay. Wie gesagt, er hat sich da ordentlich verhalten. Eine Enttäuschung in der Gesamtsituation war natürlich da, weil ich wusste, was das für den Verein bedeutet, aber nicht persönlich ihm gegenüber.
Da ist doch aber, wie du sagst, Budget frei geworden von einem, der ganz gut verdient hat. Gab es da keine Möglichkeit, das neu zu investieren?
Ja gut, du musst sehen, dass drei, vier Tage vor der Transferende und das Problem im Winter ist ja, im Winter sind ja der Verein, der abgebende Verein, eigentlich immer am längeren Ärmel. Also es muss immer eine Ablöse gezahlt werden. Und uns war klar, es macht ja keinen Sinn, jetzt Spieler zu holen. Also Kerem ist eine andere Baustelle, den wollten wir so oder so haben. Aber jetzt ein Spieler zu holen, der jetzt direkt eine Sofortverstärkung wäre, da hätte der abgebende Verein eine Ablöse aufgerufen, weil wir ihn ja dann auch wiederum in diese Schwierigkeit springen. Und das Material ist einfach auch nicht da. Ja, also ist Innenverteidiger, das habe ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt, ist momentan auch schwierig. Insofern war es gar nicht möglich, in der kurzen Zeit noch einen adäquaten Ersatz zu finden. Ich meine, man muss wissen, Jabez kann die Position auch spielen. Ja, also es ist nicht seine Hauptposition. Wir sehen ihn auch deutlich mehr im Mittelfeld. Er kann sie auch spielen. Zum Glück ist ja Leo wieder fit. Insofern ist es nicht ideal. Ich meine, die Gesamtsituation in der Innenverteidigung ist nicht ideal, das wissen wir selbst. Aber es war am Ende anders nicht zu gestalten.
Christian, wie sehr hat dich der Abgang überrascht? Und es war ja auch an dir, ihn dann zu kommunizieren.
Also ich habe den Anruf gekriegt, freitags vormittags, glaube ich, hat der Alte mich angerufen und gesagt, Christian, es gibt Neuigkeiten, aber es wird dir nicht gefallen. Ich muss aber sagen, so wirklich, ich kann es gar nicht genau sagen, also so überrascht war ich irgendwie gar nicht. Also ich bin jetzt so nicht aus allen Wolken gefallen, oh Gott, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Wahrscheinlich, weil ich mich einfach mittlerweile darauf eingestellt habe, dass sowas halt auch einfach passiert und normal ist im Fußball mittlerweile. Und ja, also mein erstes Gefühl, zumindest zu dem Zeitpunkt hieß es ja noch, wir sind in Verhandlungen, es geht jetzt um die Ablösesumme, vielleicht bleibt er auch. Ne? Und mein erstes Empfinden im Moment war, naja, hoffentlich zerschlägt sich das, hoffentlich bleibt er. Das wäre so für die allgemeine Stimmungslage, sag ich mal, so für die Außenwirkung wäre das gut, wenn jetzt nicht unser Kapitän kurz vor knapp in der Winterpause wechselt. So, aber ich habe es natürlich auch verstanden, dass der Altin den Wechsel unbedingt wollte, eben wegen der beruflichen Perspektive, die er da bekommt. Von daher habe ich es dann schon verstanden, dann auch eben die Bedenken, naja, wenn der jetzt bei uns bleiben muss, uns bringt ja nichts, wenn du einen Kapitän in der Rückrunde hast, der eigentlich gar nicht mehr da sein will und sich vielleicht ärgert, wenn sich dann diese Möglichkeit dann auch mit Blick auf den Sommer zerschlagen hat, weil Hummel Roth dann halt einen anderen Spieler geholt hat. Also insofern war ich irgendwie jetzt nicht völlig auf dem falschen Fuß erwischt enttäuscht war ich jetzt auch nicht, weil bisschen die Hintergründe kenne ich ja auch.
Die Fans sind ja nicht naiv. Natürlich muss man damit rechnen, dass es Abgänge gibt. Aber wenn der Kapitän von Bord geht, hat das natürlich auch eine andere symbolische Wirkung. Kevin, unweigerlich sind auch die Videos aus dem Sommer aufgetaucht, als er sich direkt an die Fans gewandt hat und auch seine Identifikation zumindest zum Ausdruck gebracht hat. War das nur eine scheinbare Identifikation?
Das ist letzten Endes dann das, was mich irgendwo am meisten ärgert. Ne? Also ich bin auch nicht weltfremd und ich kann da die Beweggründe auch durchaus nachvollziehen. Am Ende gehe ich da mit zwei ganz klaren Gefühlen aus der Nummer raus. Erstens ärgert es mich, dass der überhaupt Kapitän war. Das muss ich in der Deutlichkeit sagen. Das ist das, was mich ärgert, ganz auf persönlicher Ebene. Und zweitens denke ich mir immer, es ist natürlich kein Spieler gezwungen, bei seiner Vorstellung oder am Anfang der Saison irgendwelche pathetischen Parolen zu schwingen, wenn er dann 6 Monate später dann doch wieder abhaut. Ne? Also da muss ich dann wieder sagen, dann lasst's doch einfach. Und das ist auch okay, ja. Aber das ist dann, ja, schlecht gealtert, muss man sagen, ja.
Wo wollen wir weitermachen? Die Verpflichtung, die auch für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt hat jetzt im Winter, Kevin, war sicher auch eine Frage, die kam.
Ja, gut, da ist es wiederum so das Thema, inhaltlich will ich mich da gar nicht groß zu äußern, da halte ich auch nichts davon, jetzt groß die Moralkeule zu schwingen. Also es gab wohl in der Türkei eine riesen Wettgeschichte, dazu muss man wissen, dass die wohl ethisch zu gewissen Dingen verpflichtet sind, da wohl auch irgendeine Vereinbarung unterzeichnen, nicht wetten zu dürfen, weder auf ihre Spiele noch auf andere. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es wohl so, dass in dem Zuge unser Neuzugang wohl einen Account hatte und deswegen auch gesperrt wurde. Ohne aber, und das musste ich auch im Hintergrund mehrfach klarstellen bei dem einen oder anderen, weil das war so der Eindruck, der daraus entstanden ist, der jetzt aber zumindest sich nicht mit dem deckt, was ich weiß. Also irgendwann ist daraus entstanden, der hat auf eigene Spiele gewettet und ist da wegen Wettmanipulation gesperrt worden. Ne? Also das muss man, glaube ich, schon fein trennen. Ja, war dann auch irgendwie so, dass das so Freitagmittag plötzlich oder Donnerstag, ich weiß es gar nicht mehr, ich plötzlich so rechts auf mein Handy geguckt habe und habe plötzlich gesehen, ich habe irgendwie 10 WhatsApp und dann weiß ich meistens, dass das wieder irgendwas mit der Wormatia zu tun hat. Und dann hatte ich aus 5 verschiedenen Richtungen irgendwelche Links geschickt und Wettmanipulation und unser Spieler ist dabei und ja, ist glaube ich, ich sag mal so, mit Blick zurück, glaube ich, in der Kommunikation vielleicht alles nicht ganz so optimal gelaufen, um das mal vorsichtig auszudrücken, ja.
Florian, kannst du uns aufklären, wie kam die Verpflichtung zustande? War euch bewusst, dass es diese Sperre gibt, die ja dann hoffentlich bald auch abgesessen ist?
Ja, also das war uns von Anfang an bewusst. Kerem hat einen professionellen Berater, also wirklich einen sehr guten, der auch Profisportler aus der Bundesliga betreut. Insofern war das ganz offen, die Kommunikation. Kerem hat vor 1,5 Jahren auf 2 Champions-League-Spiele getippt, also kleine Beträge. Hat der Berater und er gesagt, am Ende hat er 5 € gewonnen oder verloren, ich weiß es gar nicht mehr. Das war sein Vergehen. Also er hat nie auf eigene Spiele gewettet. Ja, also das wäre dann für uns auch ein No-Go gewesen. Aber ich glaube, wenn dann vor 1,5 Jahren, ich weiß nicht, ob er 18, 19, 20, 2 Wetten abplatziert hat, ich glaube, da sollte man die Kirche am Ende auch ein bisschen im Dorf lassen. Aber es ist klar, ein Thema ist klar kommuniziert, auch ihm gegenüber, was wir da in der Erwartungshaltung haben. Aber am Ende ist das, glaube ich, jetzt ein bisschen größer gemacht worden, als es tatsächlich war. Die Sperre läuft noch bis zum 10. Februar, also nächste Woche ist die abgelaufen und dann ist er auch voll einsatzfähig und einsatzbereit für uns.
Christian, ihr hattet entschieden, es nicht an die große Glocke zu hängen, aber das kommt ja in der Regel sowieso immer raus. Was war dein Ansatz, es einfach auch nicht größer zu machen, als es ist?
Als ich das Foto gemacht hatte von Kerem, hatte ich natürlich auch dann mal gegrillt in der Sache. Woran liegt's denn? Was war denn da passiert? Und war ja schon angeklungen. Im Prinzip, er ist da in die U19 gewechselt, in die Türkei, hat dann relativ zügig einen Profivertrag unterschrieben und war sich in dem Moment nicht bewusst, dass er damit auch nicht mehr auf Fußball wetten darf, und zwar überhaupt nicht mehr, gar nicht. Und ja, es kam dann so, dass er mit Kumpels Champions League geguckt hat und man so gemeinsam entschieden hat, ach, wäre doch lustig, wenn wir mal ein bisschen wetten, und er hat 2x5 Euro gesetzt. Und das war auch das Ende seiner Wettkarriere. Und ein Jahr später ist ihm das dann halt zum Verhängnis geworden, weil er halt für die ganze Sache einen türkischen Wettaccount genutzt hat. Wenn es ein Deutscher gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und ja, wenn ich so Infos habe, überlege ich natürlich immer, nehme ich die mit auf jetzt in die Meldung. So, aber da ich ja wusste, dass die Sperre Mitte Februar ausläuft, und ich glaube, es war uns auch jetzt gar nicht mal so richtig klar, ob das jetzt eine Sperre ist, die nur für die Türkei gilt oder ob die auch für Deutschland gilt. Aber es war im Prinzip, wussten wir, naja gut, wenn der Wechsel kommt, internationaler Wechsel, das dauert sowieso immer noch ein bisschen, und ja, was endet früher, die Sperre oder die Freigabe sozusagen. Ja, und deswegen war noch meine Überlegung, ja, ich erwähne es mal nicht, weil es eben nur eine sehr kleine Sache ist, und ich wollte jetzt nicht, dass, wenn wir einen neuen Spieler vorstellen, dass dann in den Kommentaren sich erstmal auf ihn gestützt wird, und ich hatte das Gefühl, es ist jetzt so nebensächlich, dass wir das mal weglassen, und wenn es dann doch aufkommt, kann man es ja immer noch besprechen und noch mal ein bisschen erklären. Das war so mein Gedanke dahinter.
Kevin, ich habe den Eindruck, dass die Wormatia-Fans Neuzugänge durchaus mit offenen Armen empfangen. Also wenn man so auf Social Media liest, wie siehst du das?
Ja, wobei ich da schon auch wahrnehme, dass die Leute da skeptischer wären. Aber natürlich auch aus gutem Grund. Ne? Hat es ja auch schon mal angedeutet, gefühlt werden die Halbwertszeiten immer kürzer. Und ja, das Thema ist ja, mein, als Laie, was mache ich, wenn ein Spieler kommt? Ich kopiere den Namen und google den, und dann schaue ich mal bei Transfermarkt, was hat der gemacht, wo kam der her, und dann bildet man sich ein Urteil. Ja, das ist natürlich nicht wirklich fair. Man muss aber tatsächlich sagen, es führt oft dann doch zu recht realistischen Erwartungshaltungen. Ja, das muss man einfach so sagen. Wenn ich einen Spieler hole, der in 200 Spielen 10 Tore macht, sage ich jetzt mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der bei uns plötzlich 30 in der Saison schießt. Wobei auch da gab es Ausnahmen, Christian Bollm zum Beispiel fällt mir da ein. Aber das ist natürlich dann das Thema, was ich insbesondere letzten Sommer oft wahrgenommen habe, dass dann schon Spieler kamen, wo man mittlerweile dann auch das ein oder andere Mal wahrnimmt, naja, wie passt das jetzt zu unserer mittelfristigen Zielsetzung? Wir wollen irgendwann mal wieder Regionalliga spielen zusammen. Ja, also das ist schon, finde ich, dass dieses Vertrauen ist schon so ein bisschen der Skepsis gewichen. Aber wie gesagt, ich finde auch aus nachvollziehbaren Gründen.
Welche Fragen hast du noch auf deinem Zettel, Kevin?
Das passt natürlich jetzt auch ganz gut. Florian, wie siehst du denn so generell die sportliche Entwicklung, seitdem die verschiedenen, ich sag jetzt mal, Kompetenz- und Entscheidungsträger, Vorstand, sportliche Leitung etc. pp. Am Ruder sind. Wie würdest du das denn einschätzen?
Ja, auch hier bitte Nachsicht um eine differenzierte Betrachtung. Ich fange mal mit dem absolut Positiven an, was viele gar nicht so wahrgenommen haben. Wir hatten früher 3 Abteilungen innerhalb des Vereins. Wir hatten eine Jugend, wir hatten eine zweite Mannschaft, eine erste Mannschaft, und teilweise war es so, dass man möglichst wenig miteinander zu tun haben wollte. Was natürlich zu absurden Sachen dann teilweise geführt hat. Und natürlich die Konsequenz daraus war auch, dass es einfach keine Entwicklung innerhalb des Vereines gab. Die A-Jugendlichen haben uns eigentlich fast alle, es gab einen Jahrgang, da haben uns alle Regionalliga-A-Jugendliche verlassen. Es ist keiner in die zweite Mannschaft gewechselt. Die zweite Mannschaft darb so vor sich hin und es gab keine Entwicklung der erste. Das war eines der Hauptaufgaben an die sportliche Leitung, also an Heidi und Fatih, hier eine Struktur zu schaffen und die entsprechenden Personalien auch zu finden. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Wir haben glaube ich, jetzt wirklich eine sehr gute Struktur. Wir haben mit Björn und mit Christoph, glaube ich, auch genau die richtigen Leute gefunden. Man sieht es ja auch schon an den Ansätzen, was jetzt mit Entwicklung Spieler aus der A-Jugend in die zweite und teilweise auch Philippe zum Beispiel spielt in der zweiten und in der ersten und in der A-Jugend. Das ist jetzt noch ganz am Anfang, aber da fühlen wir uns einfach auf einem guten Weg. Das ist mal der eine Punkt, weil ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das ist die Basis, dass wir überhaupt nachhaltig Erfolg haben können. Wir stecken sehr viel Geld in die Jugend, wir stecken sehr viel Geld in die zweite Mannschaft und im Grunde ist es gefühlt jahrelang verpufft. Jetzt kommen wir zur ersten Mannschaft und das ist, verstehe ich natürlich, der Blick, wo eigentlich Fans zu 99% interessiert. Da muss man natürlich klar sagen, da sind wir hinter unseren Erwartungen zurück. Ja, das ist so. Ich glaube, wir, und ich sage bewusst wir, weil es natürlich auch eine Entscheidung war, wo auch zumindest ich mit eingebunden war, wir sind einmal falsch abgebogen. Und zwar, als wir gesagt haben, wir wollen mit jungen Talenten aus der Region sozusagen den Wiederaufstieg angehen. Das ist auf dem Papier eine logische Variante. In der Praxis ist es nicht umsetzbar. Das kann FCK mit seiner zweiten Mannschaft machen. Aber bei uns ist es einfach so, die guten Jungen, die sehen dann nach einem Jahr sofort weg, gerade wenn dann der Aufstieg nicht gepackt ist. Und wenn man mal so schaut, Vereine in vergleichbarer Situation mit uns, also nehmen wir mal so Koblenz, Pirmasens, die haben auch eine ganz andere Struktur in der Mannschaft. Das ist uns nicht gelungen, diese Altersstruktur dann auch aufzubauen, dass man mit den Jungen dann die Alten, also die Köpfe der Mannschaft, die Leitfiguren. Und das hat uns einfach am Ende 1-2 Jahre gekostet. Ja, wir haben, und da ist deswegen glaube ich auch, dass wir zwar hinter den Erwartungen zurück sind, aber momentan auf dem richtigen Weg sind. Jetzt wird der eine oder andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was der Florian da jetzt erzählt. Aber ich glaube, wir haben die Strukturen, wir haben auch das Personal dazu. Ich kann nachher vielleicht auch noch ein bisschen was zu den Aufgabenverteilungen sagen. Wir haben jetzt im Winter allerdings natürlich auch mit Altin einen personellen Rückschlag. Aber die Erwartungshaltung ist ganz klar, dass wir im Sommer zur neuen Saison eine Mannschaft haben, die realistisch um den Aufstieg mitspielt. Das ist die Messlatte, wo wir uns am Ende im Verein alle, auch der wir uns stellen müssen. Also ich persönlich auch, weil am Ende muss ich auch schauen, dass wir Rahmenbedingungen hinbekommen, dass die sportliche Leitung es bewerkstelligen kann.
Ja, sehr gut. Du hast jetzt schon mal zwei Themen angesprochen, die ganz interessant sind und auch schon mal weitere Fragen beantworten. Das war nämlich nochmal die Zielsetzung Regionalliga. Da können wir einen Haken dran machen. Das war nämlich auch immer wieder so eine Frage. Ich sag mal, ist das denn überhaupt noch Ziel und ist das noch realistisch? Aber das hat sowohl Aydin jetzt unter der Woche im Telefonat zu mir gesagt, du jetzt auch nochmal. Aber du hast auch das Thema Rollenverteilung angesprochen. Das finde ich, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, wenn du uns da einfach nochmal mitnehmen könntest. Wie ist denn die Rollenverteilung Ay, Köksal, Dau, auch im Speziellen bei Neuverpflichtungen? Ja, weil das ist auch immer wieder so eine Frage, die aufkommt. Ich glaube, wo viele vielleicht auch gar keine richtige Idee davon haben, wie das überhaupt läuft. Ne? Kauft Aydin Ay Spieler, setzt du dem Dau vor die Nase oder wie läuft das? Hol uns da mal ab, gern.
Also fangen wir mal bei der Rollenverteilung an. Das ist ja auch oft ein Thema, was immer auch immer mal an mich rangetragen wird. Also als wir Aydin verpflichtet haben, war von Anfang an klar in der Kommunikation, dass er nicht regelmäßig in Worms sein kann. Das ist einfach private, familiäre Situation, beruflich. Das war uns vollkommen bewusst. Und deswegen haben wir ja auch eine Struktur mit Fatih zusammen geschaffen. Fatih ist regelmäßig da. Und Aydin ist allerdings, auch wenn er nicht bei den Spielen immer da ist, er schaut sich alle Spiele auch danach an. Also es ist nicht so, dass er sozusagen ins Blaue hinein lebt. Ja? Also das ist klar besprochen. Das haben wir vielleicht nicht richtig kommuniziert. Aber ich erlebe zum Beispiel Aydin als sehr strukturierten und gewissenhaften Arbeiter. Er ist auch in täglichen Kontakt mit dem Trainer. Deswegen, das meinte ich vorhin, diese Dreierkonstellation auf der sportlichen Ebene, die funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Wie werden Spieler verpflichtet? Also es wird kein Spieler verpflichtet, wo nicht alle Seiten sagen, es ist okay. Also alle Seiten, in dem Fall Trainer und sportliche Leitung. Also weder der Trainer verpflichtet einen, wo dann die sportliche Leitung sagt, das passt nicht zum Verein oder auch andersrum nicht. Also das gibt's nicht. Das wäre auch sicherlich wenig zielführend. Ich muss einschränken, in der Vergangenheit war das mal so, ja. Aber in der Konstellation, wie wir jetzt haben, ist das eine klar besprochene Sache. Und da ziehen auch alle drei an einem Strang. Also das mal zur Rollenverteilung.
Ganz kurz, Florian, wie kommt dann eine Verpflichtung zustande, die am Ende nur 3 Kurzeinsätze hat und bei der viele auch vorher gesagt haben, ob das mit der Wormatia passt?
Ja gut, ich meine, das ist eine Verpflichtung, wo man sagen, das Risiko war sehr gering. Das ist ein Spieler, der speziell auch in Jena gezeigt hat und auf Station davor, dass er gehobenes Regionalliganiveau haben kann. Die letzten Jahre hat er Probleme gehabt, aber sind wir ehrlich, ein gehobener Regionalligaspieler, der bis vor 2 Wochen in der Regionalliga regelmäßig getroffen hat, den kriegen wir erst gar nicht. Ja, also da müssen wir ein bisschen realistisch sein. Das war ein Spieler, der Anwar kennt ihn, auch Tom Fladung hat mit ihm gespielt, er hat bei uns lange mittrainiert, das hat sich alles ganz gut angefühlt. Es war klar, dass es am Ende eine 50-50-Sache wird, ja. Aber dadurch, dass wir relativ wenig Risiko hatten, war für uns die Situation, dass wir sagen, wir gehen es ein. Ja, er ist, der Johnny ist menschlich ein ganz feiner Kerl, also man hat sich da jetzt auch keinen Problemfall mit reingenommen. Der hat enorme Fähigkeiten. Ich glaube einfach, das ist eine Kopfsache. Der hat einfach eine Blockade, dass er es nicht mehr in die Füße, vom Kopf in die Füße kriegt. Man hat es ja auch gesehen, die Auftritte waren total gehemmt. Ja. Im Training hat sich das besser angefühlt und auch gesehen. Aber ich glaube, sowas muss die Wormatia immer mal wieder versuchen. Gerade weil wenig wirtschaftliches Risiko dabei ist, dass es natürlich jetzt im Gesamtkontext Wasser auf Mühlen von einigen ist, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Aber ich würde so eine Verpflichtung immer wieder befürworten. Einfach, es ist eine Chance und wenn er einschlägt, dann ist es ein Unterschiedsspieler.
Johnny Muyomo, das wollte ich nur noch mal einwerfen für alle Hörer, die nicht so ganz nah dran sind an der Wormatia.
Vielleicht in der Tat habt ihr zu wenig kommuniziert, dass Aydin zwangsläufig weniger da sein wird. Müsst ihr euch den Schuh anziehen?
Ja, in Nachbetrachtung auf jeden Fall. Ist die Situation so, wie sie ist, ideal? Nein, ist sie natürlich nicht. Ja, also das muss man offen sagen. Haben wir eine bessere Situation? Können wir eine bessere Situation schaffen? Können wir auch nicht. Ich glaube, wir haben die Konstellation, die wir mit, wie gesagt, mit Fatih zusammen, dass wir dann so ein 2 in der sportlichen Leitung haben, haben wir das sehr gut, aus meiner Sicht sehr gut aufgefangen. Fatih ist auch immer, also seht ihr ja auch regelmäßig vor Ort. Ist ja nicht so, dass Aydin nie vor Ort ist. Also wenn er auch unter der Woche im Stadion ist, das kriegt ja auch nicht jeder immer mit. Ja. Aber ich glaube, wir haben vom Personal her, bin ich absolut überzeugt. Ja. Und die Struktur haben wir so geschaffen, dass es für uns handelbar ist. Wir müssen auch einfach mal deutlich sagen, wir sind kein Profiverein. Ja. Wir sind ein Amateurverein. Klar gab es auch sportliche Leiter, die jeden Tag im Stadion waren. Das gab es auch. War auch nicht immer automatisch so, dass der Erfolg größer war. Ja, also insofern glaube ich, müssen wir wirklich jetzt schauen, dass wir Kontinuität reinkriegen. Wenn wir überzeugt sind von der Struktur und den Menschen, dann müssen wir jetzt durch die Situation durch. Aber, und das habe ich vorhin ja gesagt, der Anspruch ist da und das ist die Messlatte im Sommer, die Mannschaft zusammenzubekommen.
Ergänzend dazu, ich hatte in der Wormatia kommt mal ein großes Porträt gemacht über Anwar, über Aydin und hatte da auch die Konstellation eigentlich erklärt mit Fatih und explizit reingeschrieben, dass er eben nicht regelmäßig da ist, aber das nicht bedeutet das, weil er wirklich jedes Spiel von der Analyseaufnahme sich anguckt. Also wir hatten es durchaus kommuniziert und auch veröffentlicht. Ich habe es auch im Social Media des Öfteren mal, auch wenn ich persönlich angesprochen wurde, habe ich es immer mal wieder erklärt, aber ja. Es bleibt halt trotzdem hängen.
Ja, Kevin, wir hatten auch schon darüber gesprochen. Natürlich muss der Verein gut kommunizieren. Eine gute Außendarstellung ist wichtig. Aber andersrum gesehen, auch die Fans müssen sich informieren. Und man hat den Eindruck manchmal im Netz, da wird gerne gemeckert. Und dann stellt man fest, ja, so richtig informiert hatte sich Fan XY vorher aber nicht.
Ja, das sage ich den Leuten auch zum Teil geradeaus zu. Ne? Also es ist ja immer, ich sag immer, wo ich immer allergisch reagiere, ist, wenn ich höre, ja, der Verein muss. Ne? Also das ist so zum Beispiel auch eine Betrachtungsweise, die macht mich wirklich fuchsig, weil ich immer sage, der Verein ist ja nicht der Vorstand oder der Trainer oder der sportliche Leiter, der Verein sind ja wir alle. So. Und dann hat auch jeder, ich sag mal, ein Stück weit die Verpflichtung, wenn er eine gewisse Erwartungshaltung hat, vielleicht auch mal regelmäßig zu hinterfragen, das, was ich jetzt erzählt bekomme und hier vielleicht auch weitererzähle, kann das stimmen, ja, da einfach kritisch bleiben, aber umgekehrt natürlich auch sich nicht nur darüber zu beschweren, wenn in der Fußgängerzone plötzlich weniger Plakate von der Wormatia hängen, und jetzt kann man mal grundsätzlich darüber diskutieren, ob das überhaupt zielführend ist, sondern sich vielleicht mal fragen, warum das so ist und was kann jeder Einzelne dafür tun, dass das vielleicht in Zukunft anders wird, ne? Und deswegen glaube ich schon, dass das nicht alles Bringschulden vom Verein sind. Aber klar, natürlich ist da so in einem Verein, ne? Florian hat es ja vorhin gesagt, Vereinsarbeit ist immer Krisenarbeit. Und insofern, natürlich darf jeder gewisse Ansprüche haben und auch formulieren, aber es gehört auch, ich sag mal, ein gewisses Grundverständnis dafür dazu, wie so ein Verein funktioniert.
Ja, was man dazu sagen muss, beispielsweise mit unserer Podcast-Idee, als wir auf den Verein zugegangen waren, Florian, Christian, ihr wart sofort offen dafür, ihr habt Lust, ihr macht mit und man hat gespürt, dass ihr etwas ermöglichen wollt. Und dieser Geist des Möglichmachens, der sollte uns doch tragen, finde ich.
Also ich glaube, das sportliche Thema kann man einen Haken dran machen. Ich glaube, da ist die Unzufriedenheit nachvollziehbar. Aber es ist zumindest für mich jetzt der Eindruck entstanden, heute und auch im Telefonat mit dem Aydin, dass man sich der Sache bewusst ist und dass man aber trotzdem an der klaren Zielsetzung Regionalliga quasi festhält. Deswegen würde ich da, glaube ich, jetzt einen Haken dran machen. Was noch ein Thema ist, und die Fragen fand ich tatsächlich auch allesamt richtig gut, ist so das Thema Sponsoring. Ja, wir haben ja da auch in der letzten Zeit Strukturen geschaffen. Was gibt's da Neues? Ist man offen für Sponsoren außerhalb des Wormatia? Kosmos war so ein bisschen die Frage. Und generell, wie sieht die Zusammenarbeit mit den vorhandenen Sponsoren aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man die vielleicht auch dazu bewegen, mehr zu tun? Wie sieht's mit Wormser-Firmen aus, die sich vielleicht aktuell noch nicht engagieren? Tritt man regelmäßig an die ran? Wie läuft das ab? Da darfst du uns auch gerne mal abholen, Florian.
Ja, gerne. Also, ich glaube, im Bereich Sponsoring ist immer Luft nach oben. Ja, also auch nicht nur, was das Materielle angeht, sondern auch, was die Betreuung der Sponsoren angeht. Wir haben uns ja bewusst ein bisschen breiter aufgestellt, sind aber auch da noch nicht am Ende der Fahnenstange. Also ich sage immer, wenn jemand Lust hat, in diesem Segment die Wormatia uns zu unterstützen, Kevin hat ja gesagt, gute Ideen sind herzlich willkommen, das kann ich nur unterstreichen. Wenn sich jemand einbringen will und da Interesse hat, in diesem Bereich uns zu unterstützen, es muss auch gar nicht sein, dass er große Netzwerke hat, sondern einfach einen Enthusiasmus mitbringt, weil es fehlt einfach da auch an Manpower. Wie sind wir aufgestellt? Also wir haben natürlich, haben wir ja das Glück, und das muss man immer wieder auch erwähnen, dass wir sehr dankbar sein müssen, dass wir langfristige, langjährige große Sponsoren haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass gerade TST, das EWR, die Timbra seit ja, gefühlt 20 Jahren, das EWR schon viel, viel länger, den Verein immer wieder unterstützen. Seit ein paar Jahren ist dann die SAT noch dazugekommen. Also das ist schon ein breites Rückgrat, was wir da haben. Wir haben natürlich auch Wormser Sponsoren, die sich zurückhalten, so würde ich es mal umschreiben. Ja, am Ende ist es natürlich auch immer eine Firmenphilosophie. Man muss klar sagen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel TST. TST ist ja auch in Mainz groß engagiert. Ich glaube, da wird einfach auch unterschieden, das Mainzer Sponsoring ist ein richtiges Marketing, weil eine Präsenz im Fernsehen zu sehen ist. Da wird die Marke bekannt. Das Wormatia Sponsoring ist einfach ein Bekenntnis zur Stadt, zur Umgebung und zum Verein. Und das Gleiche ist ja auch bei EWR. Mein EWR hat dem Verein in der längeren Vergangenheit schon ein, zwei Mal das Überleben gerettet, weil sie eingesprungen sind. Und das sind einfach große Verbundenheiten. Und das erstmal vorweg. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Da sollten wir auch immer irgendwo, wenn man mal sich vielleicht auch negativ über Einzelne äußert, weil gesagt wird, Mensch, warum wird das Sponsoring in die Bundesliga verlagert? Das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun. Ja. Wie sind wir aufgestellt? Also wir sind so, dadurch, dass ich den persönlichen Kontakt zu den Großsponsoren habe, kümmere ich mich hauptsächlich um Großsponsoren und natürlich alles, was da an Tochtergesellschaften so ein bisschen mit dranhängt. Versuche natürlich auch bei den Business-Club-Sponsoren immer mal wieder dabei zu sein, aber irgendwo ist es zeitlich natürlich auch ein bisschen schwierig. Darum kümmert sich dann hauptsächlich Anatol. Wir haben jetzt mit dem Erik und mit dem Özlem uns da breiter aufgestellt. Ja, ist ja auch so, wir haben ja neue Sponsoren dieses Jahr auch dazu gewonnen, auch durchaus welche, die gute Beträge, nenne ich jetzt mal, in Sponsoring in den Verein stecken. Also zum einen die Bruchwerk, das Unternehmen aus Ludwigshafen. Wir haben mit Elektro Knies ein Unternehmen, was auch im Trikot ist. Und mit Benno Gigerisch, also mit Dominik Jäger, dem Malerbetrieb in Worms. Das sind dann schon Sponsoren, die uns auch weiterhelfen. Wir haben so ein bisschen die Problematik, dass wir Sponsoren dazu gewinnen. Aber wir haben natürlich auch einen gewissen Aderlass. Der Aderlass ist gar nicht mal so. Also wir haben ganz wenig Sponsoren, die sagen, ich bin so enttäuscht von der Vomatia, ich gehe jetzt woanders hin oder höre auf. Oft sind es wirtschaftliche Gründe bei Unternehmen, weil jetzt klar, wenn es auch wirtschaftlich nicht mehr so läuft, ist Sponsoring das Erste, was man natürlich reduziert. Ist auch völlig nachvollziehbar. Wir haben natürlich auch jetzt ein aktuelles Beispiel, was in der Presse ist, deswegen kann ich das so auch nennen. Ich meine, Eichbaum, da müssen wir kein Prophet sein. Das gibt dieses Jahr einen Totalausfall für uns in Sponsoring. Da wird nichts kommen. Und das sind natürlich dann immer Rückschläge, wo wir am Ende sagen, auf der einen Seite gewinnen wir was, auf der anderen Seite verlieren wir was. Das ist manchmal so ein bisschen wie Don Quixote und man ist dann frustriert, obwohl man eigentlich sich freuen müsste, dass man was Neues dazu gewonnen hat. Wir sind immer so im Wirtschaftlichen, also wir können den Etat momentan mit großen Anstrengungen auf dem Niveau halten der letzten Jahre für die erste Mannschaft. Ich sage immer, es fehlt eigentlich nicht viel, dass wir wirklich auch da einen nächsten Schritt machen können. Also so jetzt mal Überschläge, um euch mal ein Gefühl zu geben. Wir haben einen Gesamtetat von knapp über 1 Million und so 450.000 fließen davon in die erste Mannschaft an Gehältern und Ausrüstung. Da gibt es dann noch andere Positionen der ersten Mannschaft, aber sagen wir mal so an Staff, alles mit Berufsgenossenschaft, Sozialleistung und. Wenn wir es hinkriegen würden, diesen ersten Mannschaftsetat um 75.000 zu erhöhen, glaube ich, haben wir eine ganz andere Ausgangssituation, weil wir sind da irgendwo genau in diesem Grenzbereich. Wenn ihr wollt, kann ich nachher vielleicht mal was sagen, wie das so mit den Spielern so abläuft. Wo wir uns definitiv verbessern müssen, ist Wertschätzung der Sponsoren. Und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich es auch sage. Wir machen es nicht schlecht für einen Amateurverein, aber wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, dann müssen wir noch mehr machen. Also wir bieten natürlich eine Social-Media-Plattform. Wenn ein Sponsor sagt, ich habe ein Firmenfest oder irgendwas, können das veröffentlichen, das machen wir. Aber einfach mal zum Sponsor gehen und sagen, komm, hier hast du einen Schal und zwei zusätzliche VIP-Tickets, komm doch mal mit Freunden nächstes Mal zum Spiel. Das sind so kleine Gesten, aber da fehlt uns einfach auch die Manpower. Deswegen vorhin habe ich ja gesagt, wenn einer Lust hat, sich in Worms zu bewegen, das ist spannend. Man hat ein tolles Netzwerk bei der Vomatia. Herzlich eingeladen. Einfach sich Geschäftsstelle oder bei mir melden. Das macht auch wirklich Spaß. Ja. Also im Grunde ist es so, wie ich sagte, wir sind nicht schlecht unterwegs, aber Luft ist nach oben und das ist am Ende der Triggerpunkt, wo wir uns verbessern müssen.
Ich hatte die Freude, Florian, vor einigen Monaten bei einem Event dabei zu sein. Das war abends kurz vor einem Heimspiel. Und da waren Sponsoren versammelt und da kam der Trainer dazu. Und der hat seinen Matchplan gewissermaßen vorgestellt, hat gesagt, wann er wie kommuniziert, wie er die erste Elf aufstellt. Und das waren super spannende Einblicke. Es war auch sehr erfolgreich an dem Abend. Wir hatten dann gewonnen. Ich habe den Eindruck, das kam sehr gut an. Ist das auch ein Mittel, um Sponsoren und insgesamt die Menschen an die Vomatia zu binden?
Absolut. Das ist auch das Ziel. Solche Veranstaltungen immer mal wieder, also nicht immer mal wieder, eher regelmäßig zu machen. Dass man versucht, sowas vielleicht dreimal im Jahr bei Heimspielen zu veranstalten, dass man aus Worms die Wirtschaft einlädt. Wir hatten jetzt auch einen Anruf vom Helmut Emler, vom Stadtmarketing. Die wollen auch eine Veranstaltung bei uns beim Heimspiel machen. Also diese Vernetzung mit der Wormser Wirtschaft, das sind am Ende die Triggerpunkte, weil was können wir bieten? Wir können Netzwerke bieten, wir können sicherlich eine gewisse Plattform bieten, was Öffentlichkeitsarbeit da ist. Wir haben verschiedene Ideen oder nicht nur Ideen, auch die Möglichkeiten, wenn man denkt, im Livestream können sogar Video-Werbeclips abgespielt werden. Das ist nochmal eine andere Möglichkeit, die wir bisher, ist ein Unterschied, ob ich einen Banner habe im Stadion oder was weiß ich, zum Beispiel ein neues Auto oder neues Gericht präsentieren kann. Also da sind wir, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt. Meine Christian ist ja da auch immer dahinterher, alles technisch möglich zu machen. Insofern soll man auch nicht alles jetzt schlecht reden, aber die Potenziale, die sind da und die müssen wir heben, um weiterzukommen.
Christian, du bist ja auch am Livestream beteiligt und das hat eine enorme Resonanz und natürlich auch die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Wie macht ihr das?
Ja, also wir können Banner einblenden. Suncompact zum Beispiel macht das, ne? Unser Sponsor. Wir haben auch mit Errante, ein Livestream-Präsenter sozusagen, ne, der dauerhaft eingeblendet ist. Ne? Also das ist die Möglichkeit. Man kann auch durchaus bewegte Bilder, ne, während der Übertragung, natürlich nur so unten am Rand, damit das nicht allzu nervt. Also da muss man natürlich eine Balance finden, aber wir haben da durchaus Möglichkeiten und ich kann das nur anbieten. Also wir haben da durchaus 3000 Zugriffe insgesamt auf so einen Livestream. Jetzt nicht immer zeitgleich live, sondern auch danach noch, aber durchaus. Wir hatten auch mal das Testspiel gegen Waldhof Mannheim, da hatten wir 15.000, glaube ich, oder 12.000. Also da ist schon durchaus was, ne? Und vor allem muss man auch bedenken, gerade auch immer noch Anzeigen im Stadion, ne, Werbebanner, die bekommen ja dann durch einen Livestream auch nochmal eine zusätzliche Projektionsfläche. Ne? Ich denke jetzt gerade an die Auswechselbänke, die hinten dran die Werbung haben. Der ist natürlich stopp, die sind praktisch dauernd im Bild. Ne? Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, die man da noch machen kann. Wir haben ja auch den Live-Ticker. Da ist es durchaus möglich, dass dann die Torschützen präsentiert werden, automatisch mit einem Logo oder die Auswechslung oder die Zuschauerzahl, was weiß ich. Technisch geht das alles.
Ich kann mich erinnern, Kevin, vor einigen Jahren, da lief es sportlich auch eher suboptimal, da gab es sogar einen Brief von TST an die Fans. Und der kam richtig gut an. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, auch, im Zuge der Verlängerung, wie die Engagement dann nochmal für die neue Saison erneuert hatten, dann auch nochmal so ein Aufruf. Ja, das finde ich grundsätzlich eine gute Sache, weil das natürlich mit so gewissen Themen auch einfach grundsätzlich aufräumt. Das ist ja auch ein Dauerthema in Worms. Florian hat schon mal gesagt, und da setze ich mich auch für ein, dass die Sponsoren auch fair beurteilt und bewertet werden. Ja, und dass man das auch schon richtig einzuschätzen weiß, was die für den Verein leisten. Und ich meine, nur so geht's. Auch das ist ja eine Dimension des Vereins, Sponsoring, Werbeträger etc. pp. Also das ist schon eine gute Sache und trägt sicherlich auch zur Vernetzung dass das alles auch zusammenwächst bei, ja.
Ich hatte auch eine Frage gelesen, da geht es darum, wie offen ist die Wormatia für mögliche Sponsoren, die vorher wenig am Hut hatten mit Worms und der Region. Florian, wie sieht's da aus?
Ja gut, wir sind offen für alle Sponsoren, also solange es ethisch vertretbar ist, sage ich jetzt mal. Ja, also ich glaube nicht, dass wir in der Situation sind, da auch auszuwählen. Wenn sich ein Sponsor, und er interessiert sich ja dann für den Verein, sonst macht's ja keinen Sinn für einen Sponsor, für die Wormatia interessiert, dann sind wir prinzipiell offen. Ja, wie gesagt, unter gewissen Einschränkungen, wenn es in Richtungen geht, die jetzt vielleicht nicht für unseren Verein passend sind, aber prinzipiell sind wir für alles offen.
Kevin, ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Frage auch zu dem Thema kam, was passiert, nachdem die Supporters nun im Ruhestand sind, mit der Stimmung, aber auch mit der Organisation von Busfahrten. Kam da auch was?
Ja, absolut. Das war auch eine relativ große Schnittmenge in den ganzen Fragen. Ich würde das jetzt mal alles so über dem Themenschwerpunkt Wiederbelebung des Vereins und Vereinslebens zusammenfassen. Das waren dann, ich sag mal, verschiedene Ausprägungen immer wieder. Also zum einen gibt's ein Konzept, Leute wieder ins Stadion zu holen. Ja, das ist ja das eine Thema, stagnierende oder rückläufige Zuschauerzahlen. Und natürlich so der zweite Themenstrang, gibt es vereinseitig Ideen, irgendwie den Ausfall oder den Rückzug der Subs zu kompensieren. Viele denken da insbesondere an das Thema Busfahrten. Ne? Das ist sowas, also diese zwei Schwerpunkte, Wiederbelebung, wie hole ich Leute ins Stadion, und das andere Thema Kompensation, ja, des Rückzugs der Supporters.
Fangen wir mal mit den Busfahrten an. Ich bin da jetzt nicht 100% auf dem Laufenden. Ich weiß allerdings, dass es da Gespräche gab, dass aus der Reihen der Supporters durchaus Bereitschaft bestände, das eventuell in Verbindung mit dem Verein zusammen weiter zu organisieren. Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht 100% auf dem Laufenden, aber das ist natürlich schon eine Bestrebung auch des Vereins. Wir haben auch intern schon besprochen, wenn das so nicht laufen würde, dass wir von Vereinsseite da die Organisation eventuell übernehmen. Das ist natürlich schon ein Ziel, zu gewählten Auswärtsspielen da weiterhin auch einen Bus anbieten zu können. Zuschauer zurück ins Stadion. Ich meine, da müssen wir ehrlich sein, am Ende des Tages hängt das natürlich extrem vom sportlichen Erfolg ab. Ja, also ich sage immer, es gibt zwei Komponenten, warum Leute ins Stadion gehen. Einmal der sportliche Erfolg, die Attraktivität dessen, was da geboten wird. Und natürlich auch die Qualität, die Verweilqualität, nenne ich es mal, im Stadion. Ja, also das ist natürlich im Amateursport was anderes als in der Bundesliga. In der Bundesliga ist es ja mittlerweile ein vollkommenes Event. Das ist bei uns nicht, aber was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist natürlich schon, gerade auch zum Beispiel auf der Gegengerade, gewisse Sachen zu investieren, peu à peu, dass man, ich sag mal, auch wieder normal auf die Toilette gehen kann und solche Sachen, die einfach auch dazugehören zum Stadionbesuch. Also diese Verweilqualität erhöhen, aber am Ende, glaube ich, kriegt man das hauptsächlich nur über den sportlichen Erfolg hin.
Ich würde noch ergänzen, bekannte Gesichter im Stadion zu sehen, Verlässlichkeit, Beständigkeit in bewegten Zeiten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, über den wir auch in dem Podcast schon gesprochen haben.
Ja, Florian, ein Thema, was die Leute natürlich auch umtreibt, ist natürlich, wie ist denn der aktuelle Stand bei aktuellen Leistungsträgern, also bei Spielern, die schon bei uns unter Vertrag stehen? Stichwort Verlängerung.
Also ganz aktuell können wir sagen, dass Nico Jäger sich für 2 weitere Jahre an uns gebunden hat. Das freut uns natürlich sehr, ist ja auch eine der wichtigen Personalien, wenn man bedenkt, am Anfang gab es ein paar skeptische Äußerungen aus der Landesliga, wie soll das funktionieren? Ich glaube, er hat es bewiesen, wie das funktionieren kann. Insofern freuen wir uns da natürlich sehr. Wir sind auch mit weiteren Spielern in Gesprächen in unterschiedlichem Stadium. Es gibt aber auch Absagen, wo Spieler aktuell sagen, sie würden nicht verlängern. Da muss man mal schauen, ob das in 6-8 Wochen vielleicht anders ist. Aber wir treiben die Planung trotzdem auch weiter. Und vielleicht ist dann aber auch von Seiten des Vereins die Tür dann zu, weil wir was anderes gefunden haben. Wir haben auch eine externe Verpflichtung, eine sehr interessante. Die kann ich aber jetzt noch nicht benennen, weil da weiß ich nicht, wie der Kommunikationsstand mit dem abgebenden Verein ist. Also es tut sich schon einiges. Aber auch hier, es ist nicht so, dass alle sofort gesagt haben, sie bleiben. Es hat oft auch berufliche Gründe. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Spieler, die wir gern behalten, die jetzt vielleicht mehr als 20, 30 Kilometer zu fahren haben. Aber es tut sich was. Und ich glaube, mit Nico Jäger haben wir eine ganz, ganz wichtige Personalie fix gemacht.
Ja, und 2-Jahres-Vertrag, Kevin, das hört man auch gern.
Ja, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß, dass das schon mindestens, also seit ich mich erinnern kann, immer wieder Thema ist Vertragslaufzeiten. Subjektiv meine Empfindung ist, die erste Verlängerung ist immer die schwierigste. Wenn die Spieler dann mal 2 Jahre bei uns waren, glaube ich, sieht das dann schon wieder anders aus. Deswegen finde ich das immer im Speziellen besonders gut. Ich nehme da auch immer als Positivbeispiel Lennart Grimmer, den man damals ja sogar für 3 Jahre geholt hatte. Ich glaube, das braucht man einfach. Und wenn es dann auch noch ein Spieler ist wie Nico Jäger, der das jetzt auch gezeigt hat, dass er in der Oberliga angekommen ist und Leistungsträger ist und Stammspieler, dann ist das ein besonders gutes Zeichen, das sicherlich auch die Fans freut, ja.
Also das macht doch Hoffnung und die Fans freut es hoffentlich auch, dass wir diesen Podcast heute als Plattform genutzt haben, um Fanfragen einzubauen. Florian, Christian, Kevin, keine Selbstverständlichkeit, dass ihr euch so viel Zeit dafür genommen habt. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht ein kleiner Baustein für ein gutes kommunikatives Miteinander und dass das mit dem Verein vorangeht. Das liegt uns doch allen am Herzen. Insofern vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 1908, der Wormatia-Podcast.